Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 13. Oktober, und ihr hört eine weitere Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet, diesmal nicht aus einem kleinen Dorf aus der russischen Provinz, sondern mal wieder aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Ja, ich sitze hier seit früher Morgenstunde in meinem wunderschönen Büro in Gesellschaft meiner Vierbeiner und wir sind heftigst am Arbeiten, weil ich mache das ja jetzt in Blöcken und bin eigentlich im Schnitt so 10 Tage hier, und da löst eine Veranstaltung die nächste ab.
Ja, Sie haben wieder einiges zu tun, Frau Kneißl, und ich kann bestätigen, dieses Büro ist wohl das schönste Büro, das ich jemals gesehen habe. Von daher, da haben Sie wirklich einen Glückstreffer gelandet. Und ja, Sie sind jetzt in St. Petersburg, weil dort diese Woche das Gasforum stattgefunden hat. Dort haben einige bekannte Persönlichkeiten über die geopolitische Situation rund um Energie gesprochen. Vor Ort war auch der ungarische Außenminister Péter Szijjártó, dem Sie gelauscht haben. Genau, und auch Sie waren in einigen Panels vertreten. Frau Kneißl, vielleicht können Sie zu Beginn einmal unseren Zuhörern ausführen, worum ging es da diese Woche, welche Themen standen auf der Agenda und wie war Ihr Eindruck von diesem Gasforum in St. Petersburg?
Ja, sehr gerne. Also ich hatte Gelegenheit, das zweite Mal das St. Petersburger Erdgasforum zu besuchen. Vielleicht grundsätzlich angemerkt, es gibt in Russland sehr, sehr viele sogenannte Forum-Veranstaltungen. Also wir hatten vor 2 Wochen die russische Energiewoche, jetzt das St. Petersburger Erdgasforum. Ob jetzt in Orenburg, Jekaterinenburg oder Wladiwostok, es sind zum Thema Energie, Erdgas und andere Bereiche sehr, sehr viele Debatten. Die sind oftmals unterschiedlicher Qualität. Manche sind praxisbezogener, manche sind nur eine Sequenz von Monologen, hängt wirklich von der Vorbereitung der jeweiligen Veranstalter ab. Aber interessant war wirklich die Plenarveranstaltung. Die war gut moderiert von einer Journalistin des russischen Fernsehens, Alexandra Surkova, wenn ich ihren Namen richtig in Erinnerung habe. Und es war sehr, sehr hochrangig besetzt. Neben dem Gazprom-Chef Alexei Miller, dem russischen Energieminister Sergei Zivilov, waren auf hochrangigen Vertreter aus China, Usbekistan, Kasachstan, also auch wichtige Erdgasproduzenten, und auch als Gast Péter Szijjártó, ungarischer Außenminister, der auch da war, um mit Gazprom einen weiteren Erdgasliefervertrag zu unterzeichnen. Also er war jetzt nicht nur Redner am Podium, sondern es ging auch ganz klar um Vertragsunterzeichnungen, weil kurz zur Anmerkung, nicht nur, dass Ungarn weiterhin russisches Rohöl und russisches Erdgas bezieht, Erdgas wird nicht mehr über die Transitleitungen Ukraine erfolgen, aber Ungarn hat vorgesorgt und wird über Turkstream russisches Erdgas beziehen, weil, kann das nachher dann noch ausführen, wie es sich mit Turkstream verhält und mit dem wahrscheinlichen Ende der russischen Transitlieferungen über die Ukraine. Hier nur ganz kurz angemerkt, russische Regierung hat hier wirklich Vorsorge getroffen, ganz im Gegensatz zur österreichischen Bundesregierung, die es ja geschäftsführend noch gibt, aber Österreich ist in einer unglaublichen Nabelschau mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube nicht, dass eine Bundesregierung bis Ende dieses Jahres stehen wird, und bis sich eine neue eingearbeitet haben wird, wird wahrscheinlich wenn die Gasmengen nach Österreich geringer werden. Aber Péter Szijjártó hat eine sehr, sehr kluge, klare Rede gehalten. Vielleicht hier nur ganz kurz zusammengefasst. Ich darf ihn zitieren. Er hat in englischer Sprache gesprochen. Erdgas-Energielieferungen sind für uns keine ideologische Frage, sondern eine physische Frage. Das heißt, Erdgas hat kein ideologisches Band, das es mit sich führt, sondern es geht um Energiesicherheit für die Bevölkerung und für die jeweilige Industrie. Und das unterscheidet, würde ich sagen, die ungarische Linie ganz, ganz klar von den restlichen EU-26, weil wir hier doch immer einen sehr aufgeregten Hühnerhof haben, der also, ob er jetzt in Berlin gackert oder in Paris oder in Wien, aber da ist also keine Energiedebatte möglich. Da geht es immer nur um die Frage Klimawende und raus aus den russischen Abhängigkeiten. Vielleicht auch hier einen Ansatz aus der Rede von Peter Sirto angemerkt. Er verwies einfach ganz klar auch auf die Scheinheiligkeit der Europäer, die nämlich interessanterweise viel, viel mehr Flüssiggas aus Russland mittlerweile beziehen, als das noch vor 3 Jahren der Fall war. Dieses LNG, also dieses russische Flüssiggas, das wird in Gesamtwesteuropa in viel höheren Umfang mittlerweile importiert, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, man wirft dann zwar einem Land wie Ungarn vor, sie würden gemeinsame Geschäfte mit Russland machen, beispielsweise auch im Nuklearsektor. Also Ungarn hat ein sehr langfristiges Arbeitsprogramm mit Rosatom, was den Bau ungarischer Atomkraftwerke anbelangt. Aber auch hier wieder die Scheinheiligkeit. Russland war bis Beginn dieses Jahres der wichtigste Uranexporteur für den US-amerikanischen Markt. Also Scheinheiligkeit auf allen Ebenen. Und Peter Sirto, ich habe ihn dann nach seiner Rede noch zu einem kurzen Gespräch getroffen. Es war schön, ihn wiederzusehen. Ich habe ihn immer als einen der fähigsten, angenehmsten und ich würde sagen auch charmantesten Kollegen, nämlich wirklich Charme mit Substanz, also nicht dieses zuckersüße Oberflächliche, das den Wiener Charme ausmacht, sondern da ist ein Herr mit Substanz und Wissen und vor allem Rückgrat. Das sucht man mit der Lupe andernorts in Europa.
Ja, sehr interessant, wie Sie das beschreiben. Und Frau Kneißl, wir werden da auch noch im weiteren Verlauf unseres heutigen Podcasts drauf zu sprechen kommen. Denn Herr Orban hat oder sein Stellvertreter Sirto hat nicht nur in St. Petersburg eine beachtliche Rede gehalten, sondern auch der Ministerpräsident Ungarns Viktor Orban hat im EU-Parlament in Straßburg eine sehr, wie ich fand, beachtliche Rede gehalten, über die wir dann auch noch zu sprechen kommen wollen. Aber jetzt müssen wir zunächst mal, Frau Kneißl, über das sprechen, was hier in Nahost oder, wie Sie immer sagen, Westasien gerade in den letzten 48, 72 Stunden auch wieder passiert ist, konkret im neu ausgebrochenen Krieg zwischen Israel und Libanon. Denn wie das libanesische Gesundheitsministerium jetzt meldet, sind nach 2 Wochen Kriegsführung schon über 2000 tote Zivilisten zu beklagen. Über 10.000 Verwundete gibt es zu melden. Immer mehr verdichten sich die Anzeichen, dass der Krieg gegen den Libanon in derselben Weise und Brutalität geführt wird wie der Gaza-Krieg. Die israelische Armee hat jetzt auch weitere Bodenstreitkräfte in den Libanon geschickt und ihre Truppen im Libanon um eine weitere Division verstärkt, um den Kampf gegen die Hisbollah auszuweiten. Israel-Verteidigungsminister Yoav Gallant bekräftigte jetzt am Montag zum Jahrestag des Ausbruches des Gaza-Krieges am 7. Oktober. Er sagte, wir haben die große Verpflichtung, jede notwendige Maßnahme zu ergreifen, um unsere Feinde zu besiegen und unser Heimatland zu verteidigen. Ja, und jetzt kam auch die Meldung noch rein, dass israelische Truppen im Libanon nach Angaben der Vereinten Nationen das Hauptquartier der UN-Mission UNIFIL beschossen geschossen haben und dabei mindestens 2 UN-Soldaten schwer verletzt haben sollen. Ja, und im Zuge dieser Auseinandersetzung hat sich auch der französische Präsident Emmanuel Macron vergangenes Wochenende zu Wort gemeldet und dabei forderte er einen Stopp der Waffenlieferung an Israel. Damit löste er auch eine sehr wütende Reaktion von Netanyahu aus. Macron sagte: "Ich denke, dass es heute vorrangig ist, zu einer politischen Lösung zurückzukehren und keine Waffen mehr für den Kampf in Gaza zu liefern." In seiner Antwort auf Macron bezeichnete Netanyahu dann die Äußerung von Macron als eine Schande für Israel, eine Schande für die Lage in Nahost. Ja, Frau Kneißl, jetzt ist es knapp 2 Wochen her, dass der Krieg im Libanon von Israel losgetreten worden ist. Wie blicken Sie jetzt auf 2 Wochen Kriegsgeschehen? Und ja, ich hatte eingangs erwähnt, 2000 Tote, über 10.000 Verwundete. Droht da jetzt Libanon das gleiche Schicksal wie Gaza? Wie ordnen Sie das ein, Frau Kneißl?
Mit blankem Entsetzen, Schaudern, Sorge, manchmal auch Tränen verfolge ich das. Und ich möchte hier noch einmal wiederholen, nie, aber wirklich nie in meinem Leben hätte ich gedacht, als ich den Libanon im September 2023 verließ mit Sack und Pack, dass es zu einem derartigen Gewaltausbruch seitens Israels kommen würde. Ich war der felsenfesten Überzeugung, dass es im Libanon zu keinem Kriegsgeschehen mehr kommen würde, weil die Menschen müde sind. Und ich habe viele bekannten Freunden, die aus der libanesischen Diaspora immer wieder zu Besuch im Libanon waren und laut nachdachten, ob sie vielleicht wieder zurück aus den USA, zurück aus Frankreich in den Libanon ziehen wollten. Gab es viele. Ich habe die darin bestätigt, also bekräftigt, encouragiert und gesagt, ja, im Libanon kann man eigentlich mit viel, viel mehr Freiheit und Menschlichkeit leben, als das in so manchem westlichen Land der Fall ist. Und auch ich hatte ja dort die Möglichkeit des Gastrechtes. Ich habe es geachtet und geehrt, dieses Gastrecht, und 2 Jahre dort auch Steuern gezahlt, wofür mich manche für verrückt gehalten haben. Aber es gelang mir, Steuern zu zahlen. Und ich habe mich fatal geirrt. Ja? Also es erschüttert mich zutiefst, wie es zu dieser Gewaltoffensive seitens Israel kommen konnte, weil Sie völlig richtig sagen, Israel hat das vom Zaun gebrochen. Es gab diese Geplänkel zwischen Hezbollah und Israel. Ja, die haben sich seit Oktober 2023 hingezogen, aber das war mehr eine Art Flagge zeigen im Sinne von, man schoss Raketen da und dort ins freie Feld. Ja, so war das eigentlich wirklich, wenn man es nachverfolgt. Und ich hatte da auch mit Leuten, die das militärisch beobachten, in Kontakt, und die haben gemeint, das ist einfach ein gewisser militärischer Machismo, der hier gepflegt wurde, ja, einige Monate hindurch. Und viele waren eher skeptisch, dass Israel diese neue Front eröffnen würde, weil die Moral in der Armee eher im Keller ist, weil es auch Israel mittlerweile an Munition fehlt und weil doch auch tausende israelische Soldaten verletzt wurden und damit außer Gefecht sind. Daher die Ermordung des Hezbollah-Chefs, die Tötung von vielen Hezbollah Kommandanten, wie es immer wieder heißt, ist eines. Aber das andere ist, dass alles andere als sogenannte chirurgische Angriffe, wie man das nennt, oder alles andere als eine sogenannte kontrollierte, Sie nennen das, glaube ich, limited land strikes, also ist keine Invasion, ist irgendetwas von wegen limited, also äußerst beschränkt, das ist es nicht, ja. Sie haben die Zahlen genannt. Es werden ausschließlich Wohnviertel bombardiert im großen Umfang, ob es nun Dörfer im Südlibanon sind, die ausradiert wurden, ja. Ob es die Viertel rund um den Flughafen sind. Vielleicht auch zur Anmerkung, schiitische Siedlungsgebiete gibt es in diesem vielethnischen, multikonfessionellen Libanon überall. Es wurde auch der Schuf beschossen. Der Schuf ist ein traditionell drusisches Gebiet. Ja, ich habe im Schuf die ersten 5 Monate zugebracht, bevor ich dann das Haus fand im Norden des Libanons. Es sind in den sogenannten christlich dominierten Gebieten des Nordens sind immer wieder schiitische Siedlungsgebiete. Warum? Weil die Schiiten und die Christen miteinander über Jahrhunderte besser auskamen als die Sunniten und die Christen oder die Schiiten und die Sunniten. Ja, das heißt, auch in der Gegend, wo ich lebte, es waren rundum schiitische Dörfer auch, ja, gemischt, manchmal nicht gemischt. Ja, es hat auch viel mit den demografischen Veränderungen zu tun. Christliche Familien, weniger Kinder, oftmals mehr in die Emigration gegangen. Also zu sagen, hier würde vorzugsweise Hisbollah Raketenbasen beschossen werden, stimmt einfach nicht. Ja. Sie haben die Zahlen genannt. Die Ankündigung Netanyahus war ja auch schon vor vielen Monaten, der Libanon würde in ein zweites Gaza verwandelt werden. Sie sind dabei. Ja, sie sind dabei. Nur der Libanon ist ein kaputter Staat, aber er ist ein souveräner Staat. Gaza ist ein Open-Air-Gefängnis, wie es viele nennen. Dafür wird man ja heute auch gestraft, aber war nicht nur ich. Ich glaube, es haben sogar hochrangige US-amerikanische Politiker immer wieder vom Freiluftgefängnis Gaza gesprochen. Der Libanon ist ein Gründungsstaat der Vereinten Nationen. Den Libanon gab es auf der Landkarte bereits im Jahr 1945. Israel ist eine Schöpfung der UNO-Generalversammlung aus dem Jahr 1947. Wir sehen, wie eben diese massive Zerstörung vonstatten geht, ohne dass sich Berlin, Wien, London oder sonst wer in irgendeiner Weise zu Wort gemeldet hätte. Ja? Vetos Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats werden vom US-Veto gestoppt. Und wir haben in unserer Sendung mehrfach die Frage gestellt, wer stoppt Netanyahu? Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mehrfach jetzt Netanyahu mit dem Österreicher Adolf Hitler verglichen und darauf hingewiesen, also die Sorge ist groß, dass er einfach nicht zu stoppen sei. Ob die Türkei als zweitwichtigster NATO-Staat jetzt hier wirklich tätig wird, ich bezweifle es. Wir werden sehen, in welcher Form Israel jetzt in Richtung Iran vorgeht. Wir werden sehen, inwieweit eine sogenannte Achse des Widerstands, wie sie sich gebildet hat, im Irak, im Jemen auch gegenüber Israel militärisch weiter vorgeht, weil es gab ja auch Raketenangriffe, die aus dem Jemen stammten. Wahrscheinlich iranisches Waffenmaterial, aber damit wurde die israelische Hafenstadt Eilat beschossen. Und im Irak formiert sich offenbar auch sie nennen sich Achse des Widerstands, die gegen dieses mörderische Auftreten Israels vorgehen.
Ja, und Sie haben es jetzt eben schon angesagt, Netanyahu hat ganz offen gesagt, dass er aus dem Libanon ein zweites Gaza machen will. Da fragt man sich ja schon, wenn ein Staatsoberhaupt eines kriegsführenden Landes das im Vorhinein eines Krieges sagt und jetzt nach 2 Wochen über 2000 tote Zivilisten zu vermelden sind, warum der Werte-Westen, der selbsternannte Werte-Westen dort nicht zu Sanktionen greift, auch jetzt nach einem Jahr Kriegsgeschehen und weit über 40.000 Toten im Gazastreifen bahnt sich jetzt dort das zweite Blutbad an. Und es ist nur großes Schweigen im Walde. Auch unsere Außenministerin Baerbock hat dieses Vorgehen Israels noch in keinem Satz verurteilt. Ganz im Gegenteil, es wurden dann jetzt vergangene Woche der iranische Angriff als eine Schande und im großen Stile verurteilt. Aber Frau Kneißl, ich hatte es jetzt schon kurz erwähnt, immerhin hat Paris Emmanuel Macron gesagt, dass man die Waffenlieferungen an Netanyahu, an Israel einstellen müsste. Wie blicken Sie denn darauf? Ist das Rhetorik? Wie ordnen Sie das ein? Und könnte er womöglich, wenn er das tatsächlich, diese Linie jetzt durchsetzen sollte, könnte das dazu führen, dass sich da andere westliche Staaten anschließen? Also sind Sie da hoffnungsfroh oder glauben Sie, das war einfach pure Rhetorik? Wie ordnen Sie das ein, Frau Kneißl?
Ich würde eher auf Rhetorik tippen, nämlich auch vor dem Hintergrund. Und der Libanon ist ein wichtiges Dossier für Paris, ja, aber ein Dossier. Und immer wenn es hart auf hart geht, hat Frankreich eigentlich nichts wirklich Handfestes unternommen. Der Libanon war französisches Mandatsgebiet zwischen 1923 und 1943, aber auch die Jahrhunderte zuvor hatte Frankreich immer eine gewisse Rolle. War jetzt nicht wirklich Mandat Kolonialmacht. Der Libanon war Teil des osmanischen Hoheitsgebietes, aber französische Schulen, französische Intellektuelle, französische Händler hatten immer ihren Fuß in der Tür sozusagen im Libanon. Und es gibt eine sehr, sehr wichtige frankophone libanesische Diaspora auch in Frankreich, die selbstverständlich auch in irgendeiner Weise einwirkt auf das französische Parlament und die französische Exekutive. Das heißt, Frankreich kann jetzt nicht ganz stumm dastehen, so wie das Berlin oder Wien oder Rom tut, weil einfach diese gewisse historische Brücke da ist und vor allem auch auf der Ebene die große französische Diaspora im Libanon und die vielen Libanesen in Frankreich, egal wie sie jetzt zur aktuellen Politik im Libanon stehen, weil da gibt es auch tiefe Gräben. Aber ich halte es eher für Rhetorik vor dem Hintergrund eben dieser Fakten. Ich sehe nicht Paris jetzt wirklich vorpreschen, weil auch die US-amerikanischen Ankündigungen vor, ich glaube, es waren jetzt 7 oder 8, ja, es müssten 6, 7 Monate sein, an die Adresse Israels, wir schicken euch gewisse Dinge nicht mehr. Sie sind dann doch eingebrochen und nach ein paar Monaten wurden also diverse Suspendierungen, es waren ja keine Waffenstopps, es waren nur Suspendierungen, wieder rückgängig gemacht. Und daher, Paris ist relativ schwach in dieser Situation. Aber es muss halt gesagt werden. Ja, die Reaktionen gegen Macron waren heftig. Ich bin selbst nicht mehr in diversen sozialen Netzwerken, ich war dort auch nur ganz kurz. Aber ich habe dann gesehen gewisse Memes, wo man eben ihn nicht nur auf X Twitter heftig kritisiert hat, sondern auch dann Fotomontagen machte und ihn zu einem so zweiten Hisbollah-Chef sozusagen diffamierte in Fotomontagen. Also das war das offizielle Israel, ja, das waren hochrangige offizielle israelische Persönlichkeiten, die hier heftigst gegen Macron schossen, zumindest rhetorisch. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt die israelischen Bombardierungen stoppen wird. Das Einzige, worauf die Menschen im Libanon derzeit hoffen können, ist, dass Israel abgelenkt wird auf anderen Fronten. Und das könnte doch noch die Front Iran werden.
Mhm. Ja, und diese Front, vielleicht noch einen abschließenden Satz dazu. Die Welt wartet ja gespannt auf einen Vergeltungsschlag Israels. Die Frage, die sich eigentlich lediglich stellt, wann findet er statt und in welchem Ausmaß wird Israel womöglich so weit gehen und das Atomprogramm, das Iran anvisieren, das wäre eine Katastrophe, das wäre de facto der Casus Belli, die Kriegserklärung Israels an Iran, hätte womöglich auch einen ähnlichen Bündnisfall wie 1914 zufolge. Oder greifen sie womöglich doch nur die Energieinfrastruktur des Landes an? Jetzt kamen diese Woche noch keine neuen Meldungen rein. Frau Kneißl, von daher vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Wie erwarten Sie denn, wie blicken Sie jetzt auf diesen Vergeltungsschlag? Haben Sie da Informationen über den Zeitpunkt und vielleicht auch über die anvisierten Ziele Israels?
Ja, da ist großes Rätselraten und da melden sich ja auch diverse Kommentatoren zu Wort. Also ich glaube, es hat sich nicht sehr viel geändert in den letzten 30 Jahren, seitdem also immer wieder die Rede von Israel oder die USA könnten den Iran bombardieren. Tatsache Nummer eins ist, die Iraner haben ihre diversesten Nuklearanlagen, ob die jetzt zivil oder militärisch sind und die auch immer wieder im Visier von Verhandlungen waren, über das Land verteilt. Der Iran hat eine gewaltige Landfläche sämtliche dieser Anlagen sozusagen außer Kraft zu setzen, da haben immer wieder israelische Nuklearexperten auch gesagt, das schaffen wir nicht, ja. Weil die Iraner das sozusagen, unter Anführungszeichen, klug genug waren, die nicht zu konzentrieren auf 2, 3, 4 große Basen, sondern die sind wirklich kreuz und quer über das Land verstreut. Das heißt, das ist nicht ganz zu daheben, eine solche Situation. Daher das andere Szenario ist, Israel würde die wesentlichen Energieanlagen, sprich Erdöl- und Erdgasexportterminals beispielsweise außer Kraft setzen. Da gab es aber bereits das große Njet seitens Washingtons. Tut das nicht, weil sonst steigt der Erdöl- und steigt der Erdgaspreis. Und das, verzeihen Sie mich mit diesem Zynismus, ich bin kein zynischer Mensch, aber das darf nicht sein in einem US-Wahljahr, also sprich in den Wochen. Ja. Ist sozusagen dieses Rätselraten, werden es Nuklearanlagen sein und wie und welche. Und alle kann man nicht außer Kraft setzen aufgrund der Faktenlage. Und Erdölterminals also bitte auch nicht beschießen. Was bleibt, ja? Wenn das die Israelis machen, dann haben die Iraner angekündigt, ja, wir haben kein Problem, eure Energieinfrastruktur außer Kraft zu setzen. Und das ist militärisch betrachtet leichter, weil Israel ist ein kleiner Staat und da reicht es sozusagen, wenn man die wesentlichen Erdölterminals, Stromnetze zwischen Haifa, Tel Aviv, Eilat, Beersheba, wenn man die außer Kraft setzt, dann ist Israel im Blackout.
Mhm. Und das wäre für eine kriegsführende Nation ein wirklich herber Rückschlag und sicherlich auch schwer zu verkaufen. Wir werden das, Frau Kneißl, weiterhin beobachten. Ich vermute mal, dass wir in unserem Podcast nächste Woche darüber nochmal vertieft sprechen werden, was dann da womöglich schon geschehen ist. Aber jetzt müssen wir noch zunächst mal nach Berlin blicken, denn dort sollte diese Woche eigentlich der US-Präsident Joe Biden zu Staatsbesuch sein. Er hätte dort auch von Herrn Steinmeier das Bundesverdienstkreuz bekommen. Erster Klasse als erst zweiter Präsident nach Ronald Reagan. Wobei man sich natürlich fragt, ja, für was denn eigentlich? Aber gut, das mal nur so am Rande. Und nachdem dieses Treffen nun abgesagt worden ist, wegen des Hurricane Milton in den USA, ist Herr Biden in Washington geblieben, hat sich jetzt der ukrainische Präsident Zelensky zu Wort gemeldet, denn es sollte ja auch die Unterstützerkonferenz in Ramstein stattfinden. Das war eigentlich das zentrale politische Ereignis, weshalb Joe Biden nach Deutschland kommen sollte. Und jetzt soll am heutigen Tage, am Freitag, Zelensky in Berlin eintreffen und sich dort mit Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Dort will er dann seinen sogenannten Siegesplan vorstellen, wo man bis heute nicht genau weiß, wie dieser aussehen soll. Zelensky versucht also nun offensichtlich den Europäern seinen Siegesplan schmackhaft zu machen, denn er will neben Berlin auch noch Paris und Rom besuchen. Frau Kneißl, jetzt fällt dieses Unterstützertreffen in Ramstein aus. Zelensky scheint darüber not amused gewesen zu sein. Ja, was bedeutet das denn jetzt für die Ukraine? Ist das ein Rückschlag, dass dieses Unterstützertreffen ausfällt? Es wurde bisher auch noch kein Nachfolgetermin bekannt gegeben. Oder ist das für die Situation auf dem Schlachtfeld, die ja für die Ukraine bekanntermaßen derzeit auch nicht wirklich gut aussieht, nicht wirklich relevant? Also wie ordnen Sie auch dieses Ereignis ein, Frau Kneißl?
Rammstein ist natürlich ein großer Almauftrieb, wenn ich das auch so formulieren darf. Also die ersten 1, 2, 3, 4, ich weiß nicht, wie viele bislang stattgefunden haben, wurden natürlich mit viel Tamtam gemacht und da war man vielleicht auch noch kriegseuphorischer. Mittlerweile hat sich die Agenda geändert und ich würde sagen, das größte Drama ist, dass wir eine Pattsituation doch so manche Region haben. Die russischen Streitkräfte gehen vor, ja, sie erobern Dorf für Dorf zurück in vielen Regionen, aber wir haben doch auch einen Abnutzungskrieg mit unglaublich viel menschlichem Leid. Ja. Und ich sage, dieses Leid liegt auf beiden Seiten. Das heißt, es gibt von russischer Seite zwar positive Meldungen eben, was die Gebietsgewinne im Donbass anbelangt. Es gibt auch in der Region Kursk grauenhafte Meldungen von 1000 russischen Zivilisten, die festgehalten werden, die auf Minenfelder geschickt werden. In russischen Medien war davon auch die Rede von Konzentrationslagern, die errichtet wurden. Also es ist eine sehr, sehr bedenkliche Situation für die betroffenen Menschen, egal wo. Und was jetzt die zusätzlichen Waffenlieferungen an die Ukraine anbelangt, ich habe es schon mehrfach gesagt, und es ist ja auch, glaube ich, allseits bekannt, es reicht ja nicht, diese F-16 und diese und jenes Panzergerät zu schicken. Es bedarf auch der Bedienungsmannschaften, es bedarf der Piloten, es bedarf der Artilleristen. Und genau daran scheitert es ja, ja. Es fehlt an Soldaten auch auf ukrainischer Seite, was wiederum dazu geführt hat, dass mittlerweile, wenn diese Meldung stimmt, die Ukraine, es gab, glaube ich, eine Debatte oder vielleicht sogar auch eine Entscheidung in der Rada, also im ukrainischen Parlament, dass ab sofort ausländische Militärs in allen Rängen in der ukrainischen Armee tätig werden können. Also bis hinauf zum Kommandanten. Das heißt, wir sprechen dann nicht mehr von Söldnern und wahrscheinlich sind, ich sage jetzt wirklich nur mit einem gewissen Fragezeichen, sind mittlerweile mehr Söldner, beispielsweise in der russischen Region Kursk, tätig als ukrainische Soldaten. Die Öffnung der Ränge der ukrainischen Streitkräfte für ausländische Soldaten aller Art. Ja, also es waren bislang, wie nennt man diese Glücksritter, ja? Typen aus verschiedensten undurchsichtigen Lebenssituationen, die sozusagen für Geld, manche für Ideologie, in den letzten 2 Jahren in die Ukraine gezogen sind. Aber jetzt sind die Ränge offen für etablierte NATO-Streitkräfte, die sozusagen ab sofort in die ukrainischen Streitkräfte eintreten können. Und daher würde ich sagen, das Hauptproblem, das sich für die Ukraine stellt, ist wirklich das des menschlichen Faktors. Also woher kommen die Piloten, woher kommen die Soldaten angesichts der schweren Verluste und in welcher Weise werden die Accomplished Facts im Schlachtfeld dann wirklich einfließen in die neue Situation. Und ob es nun um Gebietsaustausch geht, wie manche meinen, ob es um eine völlige Neuordnung des Staatsgebietes geht, also das ist alles offen.
Mhm. Ja, und das wesentliche Faktum ist, dass die ukrainische Armee jetzt schon seit über anderthalb Jahren keine großen militärischen Erfolge mehr erzielen konnte. Viele wichtige strategische Städte, wie jetzt zuletzt Uleda, sind an das russische Militär gefallen. Aus Uleda vielleicht zum Kontext, wurde Donetsk vom ukrainischen Militär beschossen. Das heißt, die Einnahme dieser Stadt hat vor allen Dingen für die Bürger aus Donetsk dazu geführt, dass diese sehr froh darüber sind, dass das russische Militär da derartige Fortschritte macht. Und das geht hier in westlichen Medien quasi komplett unter, dass die Lage an der Front für das ukrainische Militär wirklich katastrophal ist. Ja, Frau Kneißl, da werden wir auch sicherlich die nächsten Wochen nochmal drauf zu sprechen kommen, auch wie jetzt dieser Siegesplan von Zelensky bei Herrn Scholz ankommen wird. Aber wir möchten heute auch noch über eine wirklich sehr bemerkenswerte Rede des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu sprechen kommen, denn dieser hat am Mittwoch auf einer Plenarsitzung im Europäischen Parlament in Straßburg das Programm des ungarischen EU-Ratsvorsitzes vorgestellt. Unter anderem ging Orban dabei auch auf die wirtschaftliche Entwicklung ein und er betonte, dass in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union durchweg langsamer als in den USA und China gewesen sei. Die Produktivität in der EU wachse langsamer als die ihrer Konkurrenten. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, unser Anteil am Welthandel nimmt ab. EU-Unternehmen müssen mit 2 bis 3-mal höheren Strompreisen rechnen als in den USA. Die Erdgaspreise sind hier 4 bis 5-mal höher. Außerdem beklagte Orban auch den Abbruch der Beziehungen zu der russischen Energiewirtschaft. Dadurch sei der EU ein erhebliches BIP-Wachstum verloren gegangen. Er sagte, mittlerweile mussten beachtliche finanzielle Mittel für Energiesubventionen sowie den Aufbau der für den Import von Flüssigerdgas erforderlichen Infrastruktur umverteilt werden. Die Hälfte der europäischen Unternehmen betrachtet die Energiekosten als Haupthindernis für Investitionen. Bei den energieintensiven Industrien, die für die EU-Wirtschaft wichtig sind, ging die Produktion gar um 10 bis 15% zurück. Ja, Frau Kneißl, Sie haben diese Rede auch auf Ihrem Telegram-Kanal geteilt. Sie war ja doch bemerkenswert, da Sie ja in einem EU-Parlament in Straßburg stattgefunden hat. Und er wurde dafür auch gerügt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ihm vorwarf, noch immer an schmutzigen russischen fossilen Brennstoffen festzuhalten, statt nach Alternativen zu suchen und in erneuerbare Energien zu investieren. Frau Kneißl, wie haben Sie denn diese Rede des ungarischen Ministerpräsidenten Orban verfolgt und wie stehen Sie da auch zu den von ihm genannten Positionen? Hat er da recht oder liegt da doch womöglich Frau von der Leyen richtig, wenn sie sagt, man müsse sich von schmutzigen russischen fossilen Brennstoffen trennen und nun in erneuerbare Energien investieren? Wie sehen Sie das, Frau Kneißl?
Ich habe die Rede heute früh mit großem Interesse gesehen und es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Orban ein begnadeter Parlamentarier ist, wenn ich das vielleicht auch so formulieren darf. Er hat eine wirklich unglaublich lange Erfahrung als Redner. Vielleicht auch als Erinnerung für die, die die Biografie Orbans nicht so klar kennen. Im Juni 1989 hat er, ich glaube, er war damals 26 oder 27 Jahre alt, eine Brandrede gegen die Sowjetunion gehalten und sehr, sehr viel riskiert. Ja, er wurde dann zum Shooting Star der europäischen Konservativen, die ihn also weiterreichten. Er hatte übrigens auch ein Stipendium von George Soros und hat, also er war wirklich sozusagen Everybody Darling im Jahr 1989, weil er hat sehr, sehr viel damals riskiert und hat Stellung bezogen. Ja, also Orban ist kein Feigling im Vergleich zu vielen seiner Kollegen, ob jetzt im Europaparlament oder sonst wo. Und in dieser Rede in Straßburg hat er eigentlich wieder gezeigt, wie klar, wie elegant, rhetorisch klug und auch inhaltsreich er entgegnet. Also wirklich ein Parlamentarier. Und das ist Frau von der Leyen nicht. Also Frau von der Leyen hat nie eine demokratisch gewählte Position innen gehabt und hat sich nie in einem Forum wie einem Parlament wirklich verantworten müssen. Sie hat ja eigentlich nur Attacken gegen ihn vom Leber gezogen, woraufhin er auch sehr richtig sie daran erinnern musste, was ihre eigentliche Aufgabe ist, weil Orban hat in seinen Anfangssätzen darauf hingewiesen, wenn er attackiert wird von anderen Parlamentariern, okay, soll das sein, aber die Rolle des Präsidenten der Europäischen Kommission ist nicht eine politische, sondern ist die, Hüter der europäischen Verträge zu sein. Und sie selbst weiß nicht um ihre eigentliche rechtliche Verantwortung. Das weiß sie nicht. Ja. Sie hat Medizin studiert vor vielen Jahren einmal und sie hat einfach weder ein parlamentarisches noch ein verfassungsrechtliches Wissen im Hinterkopf, egal ob es sich jetzt um Europarecht handelt oder um deutsches Recht. Das kennt sie nicht. Und in Antwort auch auf die Vorwürfe, es war eine ziemliche Schlammschlacht, die sich da einige leisteten, ob jetzt Weber von der Leyen oder andere, hat Orban darauf hingewiesen, also bitte redet mir nicht von Korruption. Ja? Und auch Frau von der Leyen hat wahrscheinlich ihre Verbindungen zu so manchen Korruptionsgeschichten, die nicht aufgearbeitet wurden. Also er hat hier sehr, sehr klar Stellung bezogen, schwer zusammenzufassen. Ich würde denjenigen, die sich dafür interessieren, vorschlagen, schauen Sie sich das auf im Internet an. Es ist über die Website des Europäischen Parlaments nachzuschauen, beziehungsweise eben, ich habe es auch auf meinen Telegram-Kanal gestellt, es ist mit englischer Übersetzung dort. Und ich war sehr, sehr fasziniert von dieser Rede, weil hier einfach jemand mal ganz, ganz klar Kante bezieht und das mit Inhalten, weil viele können das nicht mehr. Ja, es verliert sich dann doch nur mehr in wechselseitigen Beleidigungen.
Mhm. Ja, diese wechselseitigen Beleidigungen in einem EU-Parlament sind wirklich würdelos teilweise, wenn man sich das da anschaut. Ich hatte auch noch die Rede gesehen einer grünen Abgeordneten, einer Deutschen, die ihre Rede in Anwesenheit von Orban gehalten hat und ihn der wirklich niedersten Motive bezichtigt hatte, ihn beleidigt hatte als einen Autokraten. Und ich habe nichts anderes als Fremdscham gespürt, als ich diese Rede gesehen habe, auch noch von einer Deutschen. Und ja, Frau Kneißl, dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich auch dieses Mal für diese sehr, wie immer, sehr kompetenten Ausführungen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute in St. Petersburg, in Ihrem wunderschönen Büro mit den tollen Studenten. Richten Sie liebe Grüße von mir aus.
Danke.
Und dann sehen wir beide uns auch nächsten Freitag wieder zur weiteren Folge. Ich bin gespannt, was dann auf der Agenda stehen wird, Frau Kneißl.
Ja, vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Auch Ihnen darf ich wirklich ganz herzliche Grüße bestellen von den Kollegen und den Studenten. Ich wurde darauf angesprochen. Ich gesagt, ich habe jetzt gleich den Podcast. Eine Kollegin hat gemeint, es ist faszinierend, dass wir zwei das wirklich jeden Freitag machen, egal wo wir uns befinden, egal wie es uns geht. Ich habe es vom Spitalsbett aus gemacht, wir haben es von Autoraststationen aus gemacht. Also freue mich, dass wir das so konsequent durchziehen können. Und den Studenten geht glücklicherweise gut. Wir hatten hier neben dem Erdgasforum, mit dem wir ja nicht unmittelbar verbunden, aber doch auch noch einige andere Veranstaltungen. Und guter Dinge. Das Einzige, was man in so fragilen Zeiten machen kann, ist wirklich Arbeit und schauen, dass man ein bisschen was voranbringt. Also das machen wir hier mit unseren Kamingesprächen und runden Tischen und Verhandlungsseminaren. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier doch einige engagierte junge Menschen auf das eine oder andere hinführen kann. Und da sieht man dann kleine Ergebnisse.
Kleine Ergebnisse führen am Ende aber auch zu großen Fortschritten, wie wir wissen. Frau Kneißl, vielen Dank. Und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und einen hoffentlich schönen Herbsttag. Macht's gut, bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.